Willkommen zu einer neuen Runde im Kreisfahren. Wir schauen auf die Vorschau zum großen Preis in Abu Dhabi. Und die WM ist entschieden, aber noch nicht überall. Wir freuen uns auf folgende Themen. Es gibt einige entscheidende Team- und Fahrer-WM. Wer wird Zweiter in der Weltmeisterschaft bei den Fahrern und wird Erster in der Weltmeisterschaft und Sechster in der Weltmeisterschaft bei den Konstrukteuren? Dann haben wir zudem viele Abschiede, manche komplett, manche wechseln einfach nur das Team. Natürlich allen voran Lewis Hamilton mit seinem letzten Rennen für Mercedes. Dann Magnussen, der wird wahrscheinlich nicht mehr im Formel-1-Auto auftauchen, zumindest nicht im Grid. Joe, den sehen wir vielleicht irgendwann wieder. Bottas, wahrscheinlich auch für immer weg. Und Sainz, der temporär zumindest mal zu einem schlechteren Team als Ferrari. Wahrscheinlich vorerst sein letztes Rennen für Ferrari. Vasseur hat ja schon so Andeutungen gemacht, dass man vielleicht irgendwann mal zurückholt. Und auch Ferrari, die Gebrüder Leclerc, die schreiben nämlich Geschichte, ihr habt es bestimmt schon gehört. Und damit steigen wir, glaube ich, am besten jetzt gleich ein, Dave, oder?
So machen wir das, auf geht's und traditionell, wie ihr das bei einer Vorschau wisst und kennt von uns, widmen wir uns zunächst mal der Strecke, ihrer Geschichte und ja, den Fakten drumherum. Das kann ich im Fall des Yas Marina Circle in Abu Dhabi relativ kurz umreißen. Die Geschichte der Strecke ist nämlich nicht allzu lang. Seit 2009 gibt es den Kurs. Hochmoderne Anlage, sieht ein bisschen aus wie ein tatsächlich Raumschiff oder wie eine Raumfahrtstation, so vergleichen das ja einige. Das Design war 2009 schon hyperfuturistisch, ist aber tatsächlich gut gealtert. Sieht immer noch sehr,
tech-basic aus.
Sehr spacig aus, ganz genau. Die Strecke an sich ist allerdings weniger spannend, muss man leider so sagen. Sie wurde mittlerweile auch umgebaut. 2021 gab es da einige Retuschen. Vor allem wurde da die ätzende Mickey-Maus-Schikane am Ende der zweiten Gegengeraden zu einer flüssigen Haarnadel, zu einer schnellen, flüssigen Haarnadel umgebaut. Das war eine gute Änderung. Dort kann man verschiedene Linien fahren und das erlaubt gutes Racing. Ein paar Fakten zum Kurs. 5,281 Kilometer ist eine Runde hier lang. 58 Runden erwarten uns folglich. Und wir haben zwei DRS-Zonen. Ich sehe gerade, da ist ein kleiner Bug in unserer Datei. Das ändern wir noch. Ihr habt nichts gesehen, Freunde. Zwei DRS-Zonen gibt es auf der Gegengeraden und eben auf der zweiten Gegengeraden. Die sind relativ lang. Da darf man den Heckflügel aufmachen und noch ein paar Stundenkilometer extra generieren zum Überholen. Rundenrekord steht bei 1 Minute 26,103, gefahren von Max Verstappen im Jahr 2021. Die zwei Begriffe Abu Dhabi und 2021, die gehen nicht jedem Formel 1-Fan gut über die Lippen. Ich muss da immer noch ein bisschen zucken. Das war das legendäre WM-Finale zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Diese Riesenkontroverse um das Safety-Car kurz vor Ende des Rennens. Haben wir alles schon x-fach durchgekaut, glaube ich. Ihr wisst Bescheid, worum es da ging. Das ist tatsächlich auch schon, das denkwürdigste Rennen, das auf dem Yas Marina Circuit stattgefunden hat. Aufgrund eben dieser Dramaturgie am Ende der Saison und der WM-Entscheidung, der umstrittenen und kontroversen WM-Entscheidung. Ansonsten waren die Rennen meistens überschaubar spannend. Das Rennen findet ja in der Regel immer am Ende der Saison statt. In den allermeisten Fällen ist es sogar das letzte Rennen der Saison gewesen. Dementsprechend ist meistens die Luft ein bisschen raus. Es geht gar nicht mehr um so viel. Rekordsieger Lewis Hamilton konnte 5-mal gewinnen auf der Strecke. Red Bull hat sich mit 7 Siegen die meisten der Teams geholt. Der erfolgreichste Konstrukteur auf dem Yas Marina Circuit sozusagen. Auch der letzte Sieger hieß Max Verstappen. Er hat das Rennen sogar in den letzten 4 Jahren hintereinander gewonnen, der Kollege. Mal sehen, ob ihm das auch dieses Jahr gelingt. Pirelli hat wiederum die härtesten Reifenmischungen dabei, genau wie in Katar. Ganz so schlimm ist die Strecke für die Reifen allerdings nicht. Gibt einfach nicht die Vielzahl an schnellen Kurven. Die meisten sind relativ langsame 90-Grad-Kurven oder so um den Dreh. Es gibt eigentlich 2 schnelle Kurven. Direkt nach Start und Ziel geht es einmal links rum und dann folgen ein paar flüssige. Links-Rechts-Varianten und die vorhin angesprochene, ja, 180-Grad-Haarnadel, die eben da umgebaut wurde, die ist relativ schnell. Ansonsten sind die meisten Kurven relativ langsam. Reifenverschleiß ist hoch, aber nicht extrem hoch. Das passt schon. Bin auf jeden Fall gespannt, was uns erwartet. Die wichtigsten Fakten zur Strecke kennt ihr jetzt und wann ihr einschalten müsst, das verrät euch traditionell Sebastian.
Ja, das ist dieses Mal ganz praktisch. Es ist nicht am Abend, sondern am Freitag. Erstes freies Training. Ja, es ist kein Sprintwochenende. Erstes freies Training von 3 um 10.30 Uhr am Freitag, dann um 14 Uhr das zweite und am Samstag um 11.30 Uhr das dritte freie Training. Um 15 Uhr die Qualifikation am Samstag natürlich und am Sonntag um 14 Uhr das Rennen. Das ist spannend. Und damit gehen wir in die aktuellen News aus dem Paddock. Da ist nämlich ja... was natürlich erwähnenswert ist, Kampf um die Konstrukteurs-WM. Um Platz 6 prügeln sich drei Teams, namentlich Alpine, die Racing Bulls und Haas. Und Alpine ist da im Vorteil, wenn auch jetzt ohne Ocon. Jack Doohan wird da den Ersatzmann spielen. Auch nicht mit der Nummer, mit der er mutmaßlich nächstes Jahr, falls er dann auch wirklich für Alpine dann fährt, an den Start geht. Das wird nämlich die 7 sein. Jetzt ist, glaube ich, die 61, ne?
Ich meine, ja, das ist die Reservefahrernummer. Ja. Ich glaube, es ist genau. Die 61.
Ja,
müsste.
Also da glaube ich aber, ist vielleicht Haas im Vorteil. Die sind zwar Platz dahinter, aber stark und wenn Hülkenberg und Magnussen einen gut gehenden Haas unterm Hintern haben, dann glaube ich, wird Haas das vielleicht sogar machen. Kommt natürlich auch darauf an, wie viele Leute in den Punkten insgesamt landen und was die vier Spitzenteams da eigentlich machen. McLaren, Mercedes, dann das Werksteam, Ferrari und natürlich Red Bull. Weil dann ist ja auch nicht mehr so viel irgendwie übrig in den Punkten, was man da mitnehmen kann. Auch das wird spannend und natürlich die Konstrukteursweltmeisterschaft selber, Ferrari versus McLaren, McLaren dann natürlich auch im Vorteil, auch wenn Ferrari ein bisschen aufgeholt hat im letzten Rennen. Und in der Fahrerwertung ist, heißt auch weiterhin McLaren gegen Ferrari, denn auch wenn Lando Norris nicht mehr Weltmeister werden kann, so muss er ein bisschen noch um seinen Vize-Weltmeistertitel zittern und Charles Leclerc hat nämlich noch Chancen, ihn einzuholen, Dave.
Definitiv, da liegen nur 8 Punkte zwischen den beiden. Darauf wollte ich jetzt nämlich gleich noch hinaus die Ausgangslage mal ein bisschen skizzieren. Lando Norris aktuell Zweiter der Wertung mit 349 Punkten, knapp dahinter Charles Leclerc mit 341. Also, puh. Da geht es wirklich um alles zwischen den beiden. Sollten die auch beim Rennen am Sonntag dann auf den Rängen 1 und 2 liegen, könnte zum Beispiel eine schnellste Runde über Wohl oder Wehe entscheiden. Das wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Mal gucken. Bei den Teams ist es so, zwischen McLaren an der Spitze und Ferrari dahinter liegen 21 Punkte. 640 hat McLaren im Moment, 619 Ferrari. Und um Platz 6, hast du ja den Kampf schon angedeutet, da ist es dann noch viel knapper. Alpine hat gerade 59 Punkte, nur 5 Punkte dahinter mit 54 liegt Haas. Etwas abgeschlagen die Racing Bulls mit 46. Die haben jetzt ein bisschen Federn gelassen in den letzten 2-3 Rennen, aber ein verrücktes Wochenende und auch da ist potenziell alles drin. Yuki Tsunoda ist auf jeden Fall voll motiviert, Liam Lawson sowieso. Sollten die Racing Bulls gut gehen in Abu Dhabi, ist auch da noch vieles möglich, sage ich mal. Bin sehr, sehr gespannt und die Entscheidungen in der Formel 1 sind spannend, aber sie sind nicht die einzigen, denn wir haben auch noch die Titelentscheidung in der Formel 2 und da ist es kompletter Wahnsinn. Die beiden Youngster, Isaac Hadjar und Gabriel Bortoleto, battlen sich da und liegen vor dem letzten Rennwochenende einen halben Punkt auseinander.
In Abu Dhabi, das kenne ich doch irgendwoher schon mal, oder?
Was meinst du?
Na, so ähnlich war es doch 2021 auch.
Da war es ähnlich knapp, tatsächlich. Ja, bin sehr gespannt und Isaac Hadjar hat auch in der Pressekonferenz übrigens vor dem Rennwochenende ein bisschen unbeholfen reagiert, als man ihn gefragt hat, ob er schon weiß, was er nächstes Jahr macht und er konnte es schlecht verheimlichen. Es ist ganz offensichtlich, dass er sehr wohl Bescheid weiß, was er nächstes Jahr macht. Er darf es halt nur nicht sagen. Das hat er mehr oder weniger auch so formuliert. Und die anderen beiden, ich glaube, das waren Olli Bearman und eben Gabriel Bortoleto, die definitiv in der Formel 1 fahren werden im kommenden Jahr, haben ihn ja so ein bisschen aufgezogen, so, ja, komm und sag schon. Es ist wohl klar, es wurde nur noch nicht offiziell kommuniziert, Isaac Hadjar wird vermutlich in die Formel 1 aufrücken und wahrscheinlich bei den Racing Bulls fahren. Somit fällt dann der ein oder andere Dominostein und man munkelt, dass Liam Lawson aufrücken wird und den vakanten Platz von Sergio Perez erben soll. Sergio Perez wird wohl oder übel dann tatsächlich den Laufpass bekommen, jetzt endgültig
Zeit
von
wird's,
Red Bull.
ja.
Nicht offiziell, aber sieht schwer danach aus, dass es sich so entwickeln wird.
Ja.
Spicy.
Wäre folgerichtig eigentlich, weil Perez bringt einfach schon zu lange keine Leistung mehr, auch wenn er angeblich in den letzten 2 Jahren, glaube ich, 300 Millionen, habe ich gelesen, an Sponsorengeldern in die Red Bull-Kassen gespült haben soll. Ja.
Folgerichtig hin oder her, um Yuki Tsunoda tut es mir halt brutal leid,
ja,
der arme
also
Hund.
Es ist halt wahrscheinlich so, wenn es so kommen sollte, dass halt die Verantwortlichen bei Red Bull sich denken, okay, Tsunoda hat jetzt ein paar Jahre gehabt und bei Lawson sehen sie das größere Entwicklungspotenzial. Aber man muss halt auch sehen, dass so eine Entwicklung auch nicht linear verläuft. Ne? Du kannst nicht sagen, okay, der ist jetzt ein bisschen jünger, der ist jetzt in seinem ersten Formel 1-Jahr und dann wird er sich auch entwickeln.
Mhm.
Wir sehen es ja jetzt auch an Colapinto in als sehr, sehr komprimierter Zeit, aber zugegebenermaßen. Aber macht 3 super Rennen oder 2 am Anfang und denkst schon, okay, ist der nächste Überfahrer und dann haut er das Ding irgendwie zu 3 regelmäßig, er kann halt natürlich, also ist alles okay, ne? Ist ja ein Rookie und das ist die Formel 1, das ist ein riesen Sprung, aber es ist eben nicht so leicht und man kann nicht sagen, dass da der Lawson auf jeden Fall die bessere Option ist. Ich habe es auch im Gefühl, leider muss ich sagen, dass Yuki Tsunoda vielleicht dann doch wieder den kürzeren ziehen wird. Ich würde es mir nicht wünschen, ich würde ihn mir wirklich neben Max Verstappen wünschen und dann mal schauen, was er da veranstaltet. Ja. Aber das ist eine Story für eine andere Zeit. Er bleibt der Formel 1 halt zumindest noch erhalten und wir haben ja von Abschieden geredet. Einige von den Kameraden, die wir euch jetzt gleich noch runterbeten, die bleiben natürlich der Formel 1 erhalten und auch unterhalten, im Sinne von, dass sie uns weiterhin unterhalten. Ein voran natürlich Lewis Hamilton, mit Michael Schumacher Rekordweltmeister und auch wenn er gerade wirklich mit den Nerven oder im Nervenkostüm ein bisschen am Ende ist nach der Saison. Ich glaube, der ist schon richtig heiß auf Ferrari. Und wenn sie ihm da was Passendes irgendwie unter den Arsch klemmen, dann ist er, glaube ich, wieder richtig on fire, weil der will seinen 8. WM-Titel. Ob er ihn jetzt bekommt oder nicht,
wow,
das steht natürlich völlig in den Sternen. Aber ich glaube, da können wir uns auf eine tolle Saison freuen. Denn Hamilton mit einem konkurrenzfähigen Auto, genau wie ein Alonso, das sind na, beide jetzt schon über 40.
Garanten, hä?
Ja, aber die können es noch. Das ist schon mal cool. Wer geht sonst noch? Bottas, der weiß man nicht so genau, was er danach für eine Funktion übernehmen wird, wird auf jeden Fall nicht mehr Formel 1 Rennen fahren. Joe vorerst auch nicht, wobei der dann die Chance hat, in 1-2 Saisons vielleicht wieder nachzurücken, wenn sich dann wieder was ergibt, ist auf jeden Fall sein Plan. Er wird wahrscheinlich jetzt erstmal Test-Ersatzfahrer werden, wahrscheinlich für Ferrari, wenn er Glück hat. Kevin Magnussen ist dann auch jemand, der wahrscheinlich komplett aussortiert wird und Gerüchten zufolge ja dann so ein bisschen eine Beraterrolle bei Haas angeboten bekommt. Und dann haben wir dann natürlich noch Carlos Sainz, der fehlt noch im Munde. Der wird auch spannend, wenn er nächstes Jahr bei Williams fährt. Oder hatten wir ja auch schon irgendwie ganz verrückt noch rausgekauft, wird irgendwie aus seinem Williams-Vertrag und dann verschlägt es dann ihn vielleicht zu den, doch zu Red Bull oder zu Alpinen, man weiß es nicht. Also ich merke schon, nach der Saison haben wir dann bis das erste Rennen 2025 losgeht, auch noch genug Zeit
auf jeden
und
Fall.
Gelegenheit, uns über alles Mögliche zu unterhalten.
Ich habe in dem Zusammenhang noch einige Neuigkeiten tatsächlich.
Gerne.
Es haben sich die Tage ein paar Schlagzeilen aufgetan, ein paar Gerüchte sind aufgekommen. Also, dass Bottas und Joe keine Rennen fahren in den nächsten Jahren, da würde ich nicht drauf wetten, mein Lieber. Beide werden in Verbindung gebracht mit Reservepilotenrollen, ja. Valtteri Bottas kehrt vermutlich mutmaßlich zu Mercedes zurück. Das ist noch nicht offiziell, aber da könnte er sehr wohl zum Einsatz kommen, wenn irgendwas passiert. Wir haben ja dieses Jahr gesehen, wie schnell das gehen kann. Ein Fahrer wird krank, ein Fahrer hat auf einmal Strafpunkte auf dem Konto und muss aussetzen. All sowas waren in diesem Jahr schon Gründe, dass Reservepiloten zum Zug gekommen sind. Jean Bernou soll bei Ferrari ja andocken in einer ähnlichen Rolle. Aber das ist nicht seine einzige Option. Man munkelt, dass wohl auch Red Bull Interesse an ihm hat, ihn als Reservepiloten einzusetzen. Da bin ich auch mal gespannt,
cool,
wie er da ins Puzzle passt. Aber warum nicht, ja? Könnte mir bei Red Bull sowieso grundsätzlich alles vorstellen nach
auch,
diesem Jahr.
Auch, dass Ricciardo wieder zurückkommt und dann neben Verstappen fährt.
Ja,
also es wird nämlich gar nichts
Sebastian
mehr
Vettel kommt wieder zurück,
ja.
Genau. Keine Ahnung. Wie gesagt, das spuckt gerade ein bisschen durchs Fahrerlager, diese Neuigkeit. Und Kevin Magnussen könnte Rennen fahren. Ich glaube, da ist sogar was verkündet worden. Ich habe es nur so überflogen. Er soll für BMW fahren in der Langstreckenweltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob es ELMS war oder IMSA. Auf jeden Fall geht es in die Richtung. Da hat er ja auch schon Erfahrung. Als er das erste Mal raus war aus der Formel 1, war er ja für Cadillac unterwegs übrigens. in der IMSA-Rennserie, meine ich. Und ja, könnte gut sein, dass er da jetzt auch wieder unterwegs ist. Das würde sich sogar vereinbaren lassen mit einer Beraterrolle bei Haas, denke ich. Könnte er problemlos beides stemmen. Mal gucken, es ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass es für alle in irgendeiner Form weitergeht. Und wie es für Franco Colapinto weitergeht, ist natürlich auch die Frage. Auch ihn werden wir in Abu Dhabi vermutlich vorerst zum letzten Mal in ein Formel-1-Auto sehen.
Das kann gut sein, ja. Ja, gut. Wen wir aber auf jeden Fall im Formel-1-Auto sehen werden, wenn auch nur für eine Trainingssession, ist Arthur Leclerc oder Arthur Leclerc, der kleine Bruder von Charles Leclerc. Und das markiert tatsächlich einen, ja, ein Novum in der Geschichte der Formel 1. Und zwar hat es noch nie zwei Brüder als Teamkollegen gegeben in einer Session. Und das wird dann eben zum ersten Mal der Fall sein, Dave. Bin mal gespannt, wie man die dann auseinanderhalten wird. Wir haben ja immer diese drei Buchstabenkürzel LEC bei Leclerc. Wenn jetzt der Bruder halt auch da ist, stehen dann da ALE oder, also man wird sehen.
Ja, ich tippe mal auf ALC, weiß ich nicht. Als die Schumacher-Brüder gefahren sind, gab es ja dann auch MSC für Michael Schumacher und RSC für Ralf.
Das stimmt, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie da irgendwas Ähnliches machen. Aber ja, super Geschichte auf jeden Fall, ne? Arthur Leclerc ist ja auch tatsächlich schon lange im Ferrari Driver Academy Programm als Nachwuchspilot drin. Er war in der Formel 2 unterwegs, er fährt aktuell in der ELMS unterwegs, also die European Le Mans Series, wenn ihr die nicht kennen solltet. Das ist im Prinzip, Sportwagen-Prototypen auf höchstem Niveau, ja. Analog zur WEC ein bisschen, nur ist es in der ELMS eine Klasse, die da unterwegs ist, meine ich. WEC ist ja Multiclass Racing, aber das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall ist er da aktiv im Rennsport unterwegs, aktiv in der Ferrari-Familie und Ferrari muss den Regeln entsprechen und an einem Freitagstraining eben noch einen Rookie einsetzen. Das haben sie noch nicht getan, beziehungsweise nur einmal getan bisher. Da war Oli Behrmann für Charles Leclerc unterwegs. Jetzt muss Carlos Sainz seinen Platz räumen und jetzt kommen die beiden Leclerc-Brüder tatsächlich in einer Session in einem Team als Teamkollegen eben zum Einsatz. Das hat es noch nie gegeben. Finde ich eine super schöne Geste und eine gute Sache auf jeden Fall.
Tja, und von der Ferrari Driver Academy können wir jetzt noch zur F1 Academy gehen, Dave. Da ist nämlich eine schräge Situation in der Meisterschaft.
Tja, das ist tatsächlich ziemlich wild. Beim letzten Rennwochenende in Katar war die F1 Academy auch unterwegs. Ihr wisst es, das ist die Formelserie für junge Frauen, für Damen, für Mädchen. Und da gab es eine Meisterfeier in Katar. Abby Pulling hat sich überzeugend nach einer wirklich sehr, sehr guten Saison den Titel geholt. Allerdings fahren die Kolleginnen ja immer mehrere Rennen am Wochenende. Ich meine, es sind zwei Rennen. Und eines wurde abgesagt, weil die, die Leitplanken beschädigt waren. Sie konnten nicht mehr rechtzeitig geflickt werden. Da hat man sich kurzerhand dazu entschieden, weil tatsächlich auch die Tage ja wirklich sehr, sehr eng durchgetaktet sind. Da fahren ja in der Regel mehrere Rennserien, auch die Formel 2 war unterwegs in Katar. Es gab einfach keinen Spielraum, das Rennen auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. So hat man kurzerhand dann das Rennen gestrichen. Man ist dann davon ausgegangen, dass eben nur noch zwei Rennen übrig bleiben in Abu Dhabi und somit die Meisterschaft durch ist. Jetzt ist aber tatsächlich die Situation aufgetreten, man hat jetzt die Meisterschaft, den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft zurückrufen müssen. Denn dieses Rennen, was in Katar weggefallen ist, wird jetzt in Abu Dhabi nachgeholt. Es werden jetzt also in Abu Dhabi drei Rennen gefahren. Somit gibt es noch die theoretische Chance, dass ich glaube, Dorian Purr ist da auf Rang 2 unterwegs, dass die sich noch durch ein Wunder den Titel holen kann. Schräg, sowas habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Lohnt sich wie immer da einzuschalten. Das Wochenende wird sehr, sehr voll. Neben der Formel 1 mit einigen Entscheidungen habt ihr dieses super spannende, knappe Finale in der Formel 2, haben wir ja schon angedeutet. Und jetzt geht's auch in der F1 Academy, die parallel auch noch in Abu Dhabi fährt. Plötzlich doch wieder um alles. Super, schöner könnte man sich einen Saisonabschluss doch nicht wünschen, oder?
Ja, und wie könnte unser Videoabschluss schöner sein als mit unseren klassischen Podiumsvorhersagen? Und zwar, sag ich am Sonntag, wird die Reihenfolge auf dem Podium heißen, erster Norris, zweiter Piastri, dritter Verstappen. Warum? Weil die McLaren stark waren, weil Norris es wahrscheinlich geschafft hätte zu gewinnen, aus meiner Sicht, wenn er diesen Fehler nicht gemacht hätte und die Strafe nicht gekickt hätte. Piastri war ja auch nicht weit weg von der Musik und die Ferrari sehe ich tatsächlich knapp dahinter. Das heißt, sie werden sich auf Podium schaffen, zumindest meiner Meinung nach. Was sagst du?
Tja, ich sehe es ein bisschen anders. Meiner Meinung nach schaffen es sogar beide Ferrari-Piloten aufs Podium. Ich sehe Carlos Sainz auf der 3. Das wäre ein richtig schöner, verdienter Abschluss seiner, vorzeitiger Abschluss seiner Ferrari-Karriere, sage ich mal. Du hast schon angedeutet, es gibt ja dieses Hintertürchen für die Rückkehr. Ich denke, das wäre eine coole Sache. Ich denke, Sainz und Ferrari, das passt sehr gut zusammen. Würde es mir wünschen, dass das in Zukunft nochmal, ja, passiert, dass die beiden da gemeinsam unterwegs sind. Auf Rang 2 in Abu Dhabi sehe ich, ja, Charles Leclerc. Und auf Rang 1 sehe ich tatsächlich aber auch Lando Norris. Ich denke, der McLaren wird stark sein. Ferrari hat leider noch nie in Abu Dhabi gewonnen. Das ist auch eine schräge Statistik irgendwie. Und ich fürchte, sie werden es auch dieses Jahr nicht schaffen. Vielleicht können sie mich aber eines Besseren belehren. Und wenn ihr jetzt genau aufgepasst habt, wird aus meiner Podiumsanordnung nicht klar, nicht eindeutig klar, wer sich den Konstrukteurstitel holt. Das wird dann Oscar Piastri entscheiden in dem Fall. Wenn er Vierter wird, sollte es für McLaren reichen. Wenn er weiter hinten landet und tatsächlich beide Ferrari-Piloten auf dem Podium ankommen, dann könnte es für die Scuderia reichen. So oder so, ich freue mich ungemein.
Ja, lasst uns mal wissen, auf was ihr euch am Wochenende hauptsächlich freut. Seid ihr vielleicht sogar froh, dass die Saison vorbei ist, weil ihr enttäuscht seid, dass die falschen Leute an den falschen Plätzen waren? Und abgesehen davon natürlich, wen würdet ihr gerne auf dem Podium sehen? Und ja, alles, was wir so besprochen haben, könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren weiter diskutieren. Wir werden uns dann dazu gesellen, denn wir versuchen, auf jeden Kommentar zu antworten. Und es macht uns wirklich Spaß da, weil es sind oft viele, viele, viele interessante Inputs von euch, auch Tipps, wenn wir mal Fehler gemacht haben, uns versprochen haben, verhaspelt haben. Jetzt haben wir wieder mal einen Mexiko-Hinweis gekriegt, das letzte Mal, dass das nämlich offiziell zu Nordamerika gehört. Habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst, dachte, das wäre
Ich habe es echt
Mittelamerika.
nachgeschaut,
Ja,
ne? Ich
genau,
habe es
haben
auch
wir gleich
nicht
gemacht.
geglaubt, aber völlig
Aber
korrekt.
erstens das und zweitens, wir prüfen das natürlich danach und wir lernen auch gerne, ne? Also wir sind nicht die allwissenden Gurus und deswegen ist das eine schöne Community, die hoffentlich auch größer wird. Also es lohnt sich, ein Abo dazulassen für uns und für euch auch natürlich. Ja, und dann sehen wir uns nach dem Wochenende natürlich dann mit den finalen Highlights in dieser Saison und mit den finalen Fahrerwertungen in dieser Saison.
Auf jeden Fall. Wie Sebastian schon gesagt hat, dieses Community-Ding feiere ich auch total. Wir kommunizieren, wir sprechen miteinander und lernen alle was dazu. Wir sind ja alle nicht allwissend. Und ja, je mehr wir uns da austauschen, desto mehr können wir alle lernen. Das ist super. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal wirklich unseren Mitgliedern, die schon ja eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben. Das sind mittlerweile tatsächlich einige von euch, die uns da monatlich finanziell ein bisschen unterstützen, damit wir das hier in der Form weitermachen können. Ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut. Vielen, vielen lieben Dank euch und jeder, der sich das vielleicht überlegt, tauscht euch gerne aus. Lohnt sich das oder nicht? Wir sind der Meinung, wir haben ein schönes Paketchen geschnürt und je mehr sich da beteiligen, je mehr mitmachen, umso schöner wird das Ganze natürlich. Wie alles im Leben. Mehr Formel 1 ist mehr gut, mehr Community ist mehr gut und mehr Formel 1 Content ist auch mehr gut. Das ist jedenfalls unsere Meinung. Bis zum nächsten Mal. Schönes Abu Dhabi-Wochenende und tschüss.